Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment & Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
Hallo und herzlich willkommen zur 196. Ausgabe des Fintech-Podcasts von PaymentBanking.com. Heute wollen wir über Instant Payment sprechen und dem Payment-Trumpismus, der da im Moment durch die Industrie geht, nämlich europäische Payment-Schemes und so weiter und so fort. Aber den Podcast habe ich zusammen mit dem lieben André und deswegen wollte ich ganz kurz vorher nochmal den André beglückwünschen zu seinem Merger mit Finreach und ganz kurz nochmal darüber sprechen. Hallo André.
Hallo Jochen, vielen Dank.
Ja, erzähl doch mal kurz und dann nach dem interessanten Thema mit Figo würde ich den Werbespot machen und dann zum eigentlichen Thema kommen.
Ja, wir haben in der Tat Anfang der Woche den Merger zwischen Figo, also dem Unternehmen, wo ich schon seit längerer Zeit beteiligt bin, in verschiedensten Rollen, am Anfang als Business Angel, dann irgendwann operativ und in der Tat momentan noch als CEO, fusioniert oder unter der aufschiebende Bedingung, wie man so schön sagt, also unter der Bedingung der Freigabe durch die BaFin mit dem Unternehmen Finreach aus dem Finleap-Universum und haben darüber schon längere Zeit gesprochen, haben ehrlich gesagt, das weißt du sogar auch noch aus der ganzen Anfangsphase von Finleap auch schon mal darüber gesprochen, ob es nicht möglicherweise ganz sinnvoll sein könnte, mehr miteinander zu machen, also noch mehr als nur eine Kunden-Lieferanten-Beziehung zu haben, die wir schon lange, lange haben. Werden wir die beiden Firmen fusionieren? Super glücklich darüber. Beide Teams super glücklich darüber. War eine sehr aufregende Woche. Und ich glaube, das ist genau der richtige Schritt, den wir jetzt da losgetreten haben, um aus Europa heraus für das Thema Open Banking, für das Thema API-getriebene Veränderungen der Banken, des Bankings in und außerhalb von Banken echten europäischen Player aufzubauen und relevanten. Und das hätten wir mit Sicherheit auch alle alleine versuchen können, nur durch ein paar glückliche Umstände in den letzten Monaten, größere Finanzierungsrunde bei Finleap und ein Strategieschwenk bei Finreach und unsere Offenheit an der Stelle kriegen wir es jetzt gerade hin, auf einen Schlag 90 Leute zusammenzuführen, auf einen Schlag in den relevantesten deutschen Städten unterwegs zu sein mit Hamburg und Berlin.
Halt, stopp.
mit einer vernünftigen Bahnverbindung dazwischen. Da müssen wir mal einen Transrapid bauen hier. Und in der Tat halt auch mit einer super Kundengruppe und das Feedback, was wir bekommen haben, sowohl das Wichtigste von den Mitarbeitern ist super positiv von beiden Seiten. Investoren natürlich vorher, die wussten das natürlich lange vorher. Aber jetzt auch aus der Kundschaft, super positiv und auch die Öffentlichkeit hat halt sehr gut darauf reagiert. Also total glücklich. Für mich bedeutet das eine andere Rolle. Auch das nicht überraschend für die Leute, die mich kennen, dass ich das immer auch gesagt habe, dass es Phasen gibt, wo es bestimmte Leute an der Spitze einer Firma geben sollte. Und für mich endet halt so eine operative Rolle so in 3 bis 6 Monaten hier. Total glücklich darüber und werde mich dann halt weiterhin diesen Themen widmen, aber in anderen Rollen als Boardmember bei Figo beziehungsweise in dem dann gemergten Unternehmen und mit großer Wahrscheinlichkeit auch bei den Kollegen von Finleap eine Rolle übernehmen, weil da einfach momentan echt ein richtig gutes Ökosystem entsteht und schon entstanden ist. So viel dazu von meiner Seite.
Wir haben das ja im Blog auch sehr stark begleitet, die Woche mit 2 großen Artikeln, einer von dir und einer von uns vom Team nochmal.
Und jetzt der mir in der Tat Tränen in die Augen
hat. Ja, schön. Aber ist jetzt wirklich so eine Erzählung aus der Historie, wie wir das halt auch alles nebenher mit begleitet haben. Ich glaube, der eine oder andere hat auch gesagt, es war so ein Nachruf auf dich. Nein, war es nicht. Aber es war einfach mal so ein Cut jetzt, wo man mal gesagt hat, okay, mal zurückblickt, wo kommt jetzt eigentlich alles her und was ist eigentlich alles in den ganzen Wochen oder Monaten und Jahren von dir und Figo mit getrieben worden. Und das ist natürlich, wenn man im Tagesgeschäft ist, was anderes, als wenn man dann einfach mal nach Jahren mal sagt, okay, wie war das denn eigentlich früher, wie war es jetzt und wer war dafür verantwortlich?
Also in der Tat, Jochen, war das auch gestern hier in der Firma ein Thema, war das einfach auch dem einen oder anderen Mitarbeiter natürlich gar nicht so bewusst gewesen ist, was wir 2014, wie wir losgelaufen sind. Natürlich erzählst du vielen das am Anfang im Onboarding-Prozess und sowas. Aber so komprimiert und von Dritten das nochmal lesen zu können, hat auch hier ein paar Leute überrascht und so, ups, das war schon sehr, sehr bedeutend. Dankeschön nochmal dafür.
Und was ich in dem Artikel nicht geschrieben habe, aber kann ich das hier im Podcast noch sagen, ich habe ja da zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite, ich war ja da ganz am Anfang bei dir auch noch ein bisschen Beirat bei Figo, aber ich war ja CEO von Finreach. Und, in der Tat. Und ich habe ja dieses Finreach Company Pivot getrieben vom Advertising Sales Anbieter, was eigentlich, weiß wahrscheinlich kein Mensch mehr, weil der Finreach schon völlig unbekannt war, hin zu dem, was jetzt ist, nämlich Banken B2B Sales Anbieter Kontowechselservice. Und als wir da im ersten Produkt Kontowechselservice gestartet sind, habe ich ja schon strategisch einfach ein bisschen weitergedacht, nach dem Motto, naja, das kann ja nicht alles sein. Und händeringend irgendwie links und rechts Services gesucht, die in irgendeiner Weise dazu passen. Und da war natürlich gleich das Thema PSD2 und Figo auch eine mögliche Thematik, das zu erweitern. Insofern perfekt, dass es jetzt natürlich mit einer etwas anderen skalierten Teams und auch anderen skalierter Businessbasis jetzt passiert ist. Also von daher super.
Also deshalb, die Ratio dahinter haben, glaube ich, alle verstanden und macht einfach total Sinn.
Ja.
Genug des Themas.
Ja, dann lass uns mal über Instant Payment und Tipps und europäisches Payment Scheme sprechen, was unser eigentliches Thema diese Woche war.
Wollen wir vorher kurz über smartsteuer.de sprechen?
Genau. Sprechen wir Smart Steuer vorher und unsere anderen Sponsoren, die uns ja das alles hier ermöglichen. Vielen, vielen Dank. Smart Steuer ist, du hast es neulich wunderbar erklärt, ist ein Steuertool mit KI und die ersetzen oder bezahlen die Steuer im Vorfeld aus, oder?
Letztendlich ist es erstmal sozusagen ein ganz normales B2C-Steuerberatungstool, mit der du automatisiert deine Steuererklärung machen kannst. Aber das Interessante finde ich halt auch, das, was jetzt momentan bei denen jetzt kommen soll, dass du halt nicht auf den Steuerbescheid wartest, sondern sie halt auf Basis der Daten, die sie jetzt selber errechnet haben und der Prognose, dir halt schon vorher den Betrag auszahlen. Und das ist natürlich echt ein Unterschied zu allen anderen Steuererklärungen oder Steuererklärungstools, so sagt man, glaube ich, die ich bisher kenne. Echt cool.
Das hätte ich gebraucht, weil ich habe gerade diese Woche meine Steuererstattung bekommen für die Jahr 2016, 2017 und das war jetzt nicht wenig. Deswegen hat das Finanzamt auch so ewig gebraucht, um den Steuerbescheid zu bearbeiten. Wenn es umgekehrt gewesen wäre, wenn ich die Summe, die sie mir jetzt erstattet hätte, denen geschuldet hätte, da hätte ich natürlich schon vor anderthalb Jahren bezahlen müssen. Aber nein. Insofern, ja, ich werde jetzt diesmal das ausprobieren und da gibt's auch ein B2B-Produkt, oder?
Ja, was ich in der Tat, das habe ich auch in keinem Steuerberatungstool bisher gesehen. Du beschäftigst dich ja in dem Moment, wenn du deine Steuern erklärst, wenn du die Steuererklärung machst, sehr mit deinen Finanzen. Und da gibt es natürlich ja manchmal ganz gute Trigger, dass du darüber nachdenkst, so etwas wie, keine Ahnung, ein Auto zu kaufen, über Reisen oder was auch immer. Also, dass du wirklich genau in diesen Momenten über deine Versicherung nachdenkst, über dein Konto nachdenkst. Und da bietet halt smartsteuer.de Partner die Möglichkeit, sich in den Prozess zu integrieren. Und da gibt es eine URL, smartsteuer.de/fintech. Und da können sich halt interessierte B2B-Partner hinwenden und schauen, welche Möglichkeiten das gibt. Finde ich total smart, ehrlich gesagt, weil du bist so tief in dem Moment mit deinem Geld beschäftigt und mit deinen Verträgen beschäftigt, dass das total Sinn macht. Also du denkst wahrscheinlich auch jedes Mal dann über sowas.
Ja, klar. Ja, dann, also smartsteuer.de/fintech gibt es mehr Informationen. Dann jetzt noch eine kleine Information von unserem Partner FinCompare.
Was macht FinCompare eigentlich für Banken so attraktiv?
FinCompare erhält täglich hunderte Finanzierungsanfragen von mittelständischen Unternehmen. Diese werden ausgewertet und mit den Anforderungen der Banken verglichen. Basierend auf den Firmendaten und Finanzierungspräferenzen sucht die FinCompare-Software dann den passenden Finanzierer heraus und leitet die Anfrage weiter. So erhält der Finanzierer stets qualitativ hochwertige Anfragen mit großer Abschlussbereitschaft. Mehr über unser automatisiertes Matching-System erzähle ich euch später.
Vielen Dank. Und dann sprechen wir gleich nochmal über den anderen Partner Mastercard. Aber wir wollen jetzt mal in Media Space gehen. Wir hatten da ja vom Raphael die Tage im Blog einen interessanten Artikel zum Thema europäisches Industriepolitik-Desaster. Und da ist ein bisschen das auch angesprochen worden im Finanzbereich, dass da dieser europäische Finanzchampion gesucht wird im Payment, also sprich weniger Abhängigkeit von den Mastercard, den Visas, den PayPals und auch vor allem keine zukünftige Abhängigkeit der Alipays und WeChat Pays. Und da ist aber im Moment sehr viel Visual Thinking drin, vor allem weil das Thema ja auch nicht neu ist, sondern vor ein paar Jahren schon mal die Sau durchs Dorf getrieben wurde und die Sau dann irgendwie auf dem Weg gestorben ist. Aber jetzt kommt eine neue. Wie ist denn da der Status?
Ich habe gar nicht so hundertprozentig den Überblick, weil das in der Tat, wie du es gerade beschrieben hast, so ist, dass momentan ganz, ganz viele Leute ganz, ganz viele Themen nach oben werfen und auch vermischen. Ich glaube in der Tat, das, was du beschrieben hast, dass man darüber nachdenkt, europäische Champions oder europäische Infrastrukturen und darauf Produkte gerade in den Mittelpunkt zu stellen, um sich halt zu emanzipieren wieder von großen amerikanischen Unternehmen, von großen amerikanischen Diensten oder nicht überrollen zu lassen von chinesischen Diensten, ist gerade etwas, was, wie soll man das nennen, ordnungspolitisch, glaube ich, scheinbar gerade auf der Agenda zu stehen scheint. Ne? Es kommt aus der Politik, es kommt aus der EZB und was wir halt gerade hören und lesen, das hat ganz, ganz viele Leute die Dinge, die momentan schon durch SEPA und jetzt mit Instant Payment auf den Weg gebracht wurden, auf der Infrastrukturseite, plötzlich zu einem Produkt und zu einer Lösung und zum, naja, fast schon zu seinem Gral machen. Und ich glaube, das müssen wir mal ein bisschen aufklären. Das ist ein bisschen mein Gefühl.
Ja, ich meine, ich kann das auch schon durchaus nachvollziehen. Und man muss ja nur nach Russland gucken. Da gibt es auch immer noch Mastercard und Visa, obwohl die jetzt nicht die größten Freunde sind. Die Chinesen hatten mit China UnionPay schon mal zumindest ein konkurrierendes Payment-Scheme gebaut, was dann aber jetzt nicht mehr so relevant ist durch WeChat. Aber wir haben ja mittlerweile, und ich habe es ja etwas schelmisch gesagt am Anfang mit dem digitalen Trumpismus, der in Europa ist. Aber wir haben natürlich das Vorbild, das große Vorbild in Trump in den USA und dem kann man ja mittlerweile alles zutrauen. Und der kann ja vielleicht tatsächlich mal sagen, ihr lieben Europäer, ihr nutzt nicht nur unsere Militärgewalt, um euch abzuschützen vor den Russen. Nein, ihr nutzt sogar unsere Payment-Systeme, unsere tollen. Und die tue ich jetzt mal einstellen oder ich mache eine Payment-Tax oder Tariff, sagt er immer so schön, obendrauf. Und dann sehen wir natürlich alt aus, weil wir durchaus in elementaren Bereichen von amerikanischen Payment Schemes abhängig sind. Mhm. Das ist ja alles in Ordnung. Aber die Abhängigkeit ist ja auch hausgemacht, weil wir hatten dann ein europäisches Payment Scheme mit Eurocard und dem Eurocheck mit der Europay International, die dann mit Mastercard fusioniert wurde. Das hatten wir ja alles. Die Banken haben sich davon getrennt, haben da auch sehr viel Geld verdient, haben auch sehr viel Geld verdient mit Visa Europa, die dann mit Visa International fusioniert wurde, was auch
gerade Payments ging. Gerade mal 3 Jahre her, ne?
Oder genau. Und jetzt tun sie irgendwie alle so, als wäre das alles irgendwie der Teufel und sie haben da irgendwie, sind die Armen. Letztendlich ist das ein hausgemachtes Problem.
Also bin ich total bei dir, dass, wenn ich mich daran erinnere, als ich angefangen habe, in dem Bereich Banking und Payment zu arbeiten, da gab es halt noch Eurokartensysteme und da gab es auch in der Tat eine Eurocard und das waren damals auch starke Player. Und dann war es plötzlich weg. Und das Gleiche ist ja dann auch auf der, das war so ein bisschen so Scheme, wenn man so will, fast schon Produkt. Ne? Und das Gleiche ist ja auch passiert auf der Infrastrukturseite, wenn man mal PSPs oder Acquirer als Infrastruktur bezeichnen möchte, die sind ja auch alle wegfusioniert worden. Und viele von denen sind plötzlich auch zu mehr oder weniger amerikanisch dominierten Unternehmen oder global dominierten PEs oder wohin auch immer gewandert. Aber dass es dort deutsche oder europäische Champions gibt, das ist ja wirklich eine große, große Ausnahme. Also wir haben natürlich noch so etwas wie jetzt eine BS PayOne mit Ingenico zusammen. Aber ansonsten aus Deutschland heraus, siehst du da irgendwo in diesem Bereich Payment einen großen, relevanten Player?
Die Wirecard?
Ja, da hast du recht.
Aber sonst eigentlich keinen. Adyen ist ein europäischer Player, aber nur
mit dem meisten amerikanischen Geld da drin.
Genau. Und selbst die BS Payone, ja, die Ingenico ist noch ein europäischer Anbieter, aber die Ingenico ist de facto ein Übernahmekandidat. Mal gucken, wer die dann schluckt. Und dann haben wir vielleicht dann ein deutsches Joint Venture zwischen der BS Payone und der Ingenico, aber de facto dann die Hälfte
gar nicht vielleicht. also sozusagen das mal so ordnungspolitisch eingeordnet jetzt, ne? Aber was mich eigentlich am meisten die ganze Zeit an dem ganzen Thema stört, ist, dass man plötzlich eine Infrastruktur zu einem Produkt macht und zu einer Lösung macht und das nicht unterschieden wird. Das macht mich gerade die ganze Zeit, das verstehe ich nicht, wie man plötzlich sagen kann, Instant Payment löst das. Kriegst du das zusammen?
Nee. Und wenn ich mir einfach noch mal versuche, über Infrastruktur mir meine Gedanken zu machen. Es gab ja dann danach auch noch Überlegungen, erstmal eine Infrastruktur kombiniert mit einem Produkt zu bauen, mit Monet, der europäischen Debitkarte und Debit-Scheme, getrieben von der Deutschen Bank, der DZ-Bank und BNP Paribas. Payfair, das Gleiche aus Handelssicht. Da war, glaube ich, Auchan oder Carrefour dahinter, eine belgische Company. Es gab MyBank, der Versuch von der EBA, sowas wie Giropay und iDeal paneuropäisch aufzubauen, hat auch nicht funktioniert. Und dann gibt es dieses TIPS, was von der EZB eingeführt wurde, quasi, wir können Instant Payment, liebe Banken, gebt mal Gas, ansonsten machen wir das. Und jetzt sind die Banken offensichtlich nicht so gut drauf angesprungen, weil sie ihre eigenen Instant Payment-Lösungen bauen. Und jetzt wird irgendwie aus dem TIPS versucht, ein Produkt zu machen. Sehr viel Vermischung, was ist Produkt, was ist Prozess, und letztendlich fehlt die Produktkomponente aus meiner Sicht noch sehr stark, weil wenn ich mir anschaue, es ist schön, wenn ich ein Payment-Produkt habe, wo hinten Zahlungen verarbeitet werden, wie Instant Payment. Aber wir haben ja hier den Instant Payment Podcast damals mit Otto gehabt und die Otto-Kollegen haben ja relativ eindeutig und ausführlich erzählt, was für ein Riesenaufwand das war, die Schnittstellen in die ERP-Systeme zu bauen, die Schnittstellen vorne ins Frontend zu bauen, in der Kombination mit ihrem Bankpartner Hanseatic Bank. Da hinten dran ein schönes Instant Payment zu bauen, wie es jetzt gemacht wurde, und zu glauben, das ist dann ein fertiges Produkt und da kann ich dann ernsthaft gegen eine PayPal, eine Mastercard und Co. Aktiv sein, das ist wishful thinking.
Also sehe ich genauso, weil das Thema Settlement, was ja mit Instant Payment verbunden ist, also Real-Time Settlement, ja nicht wirklich das größte Problem des Handels ist.
Genau.
Weil du so etwas wie Garantien hast, weil du halt mittlerweile Lösungen gefunden hast, wie du genau dieses Real-Time Settlement umgehen kannst. Und in Teilen willst du das als Merchant ja auch gar nicht haben, weil du das ganze Thema dann ja auch selber überwachen musst. Und das lagerst du ja teilweise aus, dass du genau das, diese offene Postenverwaltung, einfach jemandem anderen gibst, aber trotzdem schon auslieferst mit einem gewissen Risiko. Also insofern, so das ist gar kein richtig großes Problem. Und wenn dann nicht mal ein Problem vorhanden ist, dann ist es ja noch viel weniger ein Produkt.
Ja, und auch Mehrwerte wie Käuferschutz. Also es ist schön, dass ich dann Instant Payment habe, aber wenn ich als Kunde die Ware nicht bekomme, was mache ich denn dann? Gehe ich zu meiner Bankfiliale und sage hier, ich will die Kohle zurückhaben, weil ich habe das Produkt nicht. Gibt es da einen Käuferschutz? Nee, gibt es nicht. Also insofern, wie kommen denn die Banken darauf, diese Unterscheidung zwischen Settlement und Prozess und Infrastruktur und Produkt so zu vermischen, dass sie dann glauben, das ist ein etabliertes Produkt? Kannst du dir das irgendwie vorstellen?
Also ich weiß auch gar nicht genau, ob es unbedingt die Banken selber sind. Es wird ja gerade ein bisschen von der EZB getrieben. Ich glaube, da geht es wirklich darum, dass man versucht, dass auch alle wirklich dieses Thema ernst nehmen und die Infrastruktur in der Breite geschaffen wird. Das kann ich verstehen. Also, dass man aus EZB-Perspektive sagt, wir bauen hier wirklich neue Rails und diese Rails sind halt super. Da, aus der Sicht kann ich es verstehen. Aus welcher Sicht ich es so gar nicht verstehen kann momentan, ist so diese Händlerseite, die gerade sagt, oh, das ist ja großartig und damit können wir die Kosten reduzieren und wir bekommen plötzlich ein total perfektes Scheme am Point of Sale und im E-Commerce. Das verstehe ich gar nicht. Und da springen teilweise gerade Banken mit drauf, dass sie irgendwie das scheinbar das Gefühl haben, dass sie da mit wirklich einem unglaublich guten Produkt, und ich sage schon wieder selber jetzt Produkt, wo ich eigentlich die Infrastruktur meine, da sind, was sofort genutzt werden kann. Und nein, ich kann es mir wirklich nicht erklären, Jochen. Ich kann es mir nur deshalb erklären, dass man sagt, und das ist oft so, ne, das ist vielleicht auch sehr deutsch, dass wir auf der Bankenseite sehr gerne Infrastrukturen schaffen. Haben wir damals beim Online-Banking auch gehabt, dann haben wir sowas wie HBCI geschaffen und haben dann vergessen, daraus wirklich ein richtiges Produkt zu machen. Sondern das Produkt ist dann im Laufe der Zeit von Dritten mehr oder weniger gemacht worden, Beispiel Sofortüberweisung und sowas. Aber Banken bleiben gerne stehen, wenn sie die Infrastruktur geschaffen haben, darauf vielleicht noch so etwas wie Schnittstellen geschaffen haben, aber dann hören sie auf. Ich kann es dir nicht erklären, wo es herkommt. Ich weiß nicht, woher das kommt, ob das deutsch ist oder ob das generell einfach ein DNA-Fehler in den meisten Banken ist. Ich weiß es nicht. Ich stehe da wirklich wie ein, also ich verstehe die Diskussion noch teilweise nicht. Ich hatte letztens Diskussionen, wo die Kollegen vom Handel dabei waren, wo die Banken dabei waren und die haben sich mehr oder weniger umarmt. Ach, wie großartig es jetzt ist. Und jetzt haben wir ja mit Instant Payment sofort die Möglichkeit, am Point of Sale zu zahlen. Und ich denke im nächsten Moment nur, ey, wo soll das getriggert werden und wie passt das zusammen mit sowas wie Strong Customer Authentication? Ich kriege das in meinem Kopf nicht zusammen. Vielleicht bin ich auch zu dämlich und deshalb bin ich auch so froh, dass wir mal darüber sprechen und du mich möglicherweise aufklärst und dieses Loch oder diese Lücke in meinem Kopf, in den Synapsen irgendwie schließt. Ich habe es bisher nicht verstanden. Ich kann es mir auch nicht erklären, weil die sind ja alle nicht dumm. Also muss ich es sein, der dumm ist.
André, ich sitze hier gerade in einem TraxPay-Meeting-Raum und der Steve Jobs guckt mich an. Also so ein Scherenschnitt ganz groß gezogen hier auf die Glasfläche von Steve Jobs. Und Steve Jobs ist dafür bekannt über sein berühmtes Reality Distortion Field. Nach dem Motto, er hat sich nicht für irgendwelche Kritiker und die Realität interessiert, sondern hat einfach an seinen Produkten gebaut, weil er so davon überzeugt war, dass die Produkte geil waren. Mhm. Der Riesenunterschied, und ich glaube, viele der Banken-Payments-Leute als auch der Handels-Payments-Leute sind im Moment in genauso einem Reality-Distortion-Field, weil sie beide die Opportunity sehen, weil sie beide sich gegenseitig hypen und gegenseitig bestätigen mit ihren Wünschen, vor allem, weil das gegebenenfalls ein internes Problem von ihnen lösen kann. Also aus der Handelssicht löst das Problem, dass die Abhängigkeit von den teuren Card-Schemes weggeht, die Abhängigkeit auch von Apple Pay und Google Pay, was im Moment ein großes Hype-Thema ist, wo letztendlich auch die teuren Kartentransaktionen manifestiert werden. Und die Banken natürlich gleichzeitig die Abhängigkeit von Mastercard und Visa, PayPal und Co. Auch Apple und Google, wo sie jetzt, also beziehungsweise Apple, Geld bezahlen müssen, dass sie überhaupt dabei sein dürfen. Also letztendlich, die kommen beide aus einer Position der Schwäche, wo sie ein Problem für sich glauben zu lösen. Und das ist ja auch total nachvollziehbar und richtig.
Nur nachvollziehbar und richtig ist das, dass man Hoffnung hat.
Genau. Sie befinden sich in diesem Reality Distortion Field, weil sie in ihrem Reality Distortion Field nicht merken, dass ein extrem wichtiges Thema da vergessen wurde. Und das ist der Riesenunterschied zwischen dem Field, wo der Jobs war und Banken und die Händler im Moment sitzen, weil der Jobs hat immer nur aus Kundensicht gedacht und ein cooles Kundenprodukt gebaut und nach dem Motto, der Kunde wird es schon kaufen, da bin ich ziemlich sicher und da ignoriere ich mal alle Kritiker. Nur Banken und Handel in dem Thema im Moment ignoriert den Kunden.
Also du erinnerst dich ja mit Sicherheit auch an die PEX, an die letzte, und dort gab es ja auch eine Panel-Diskussion zu dem Thema. Da habe ich ja gedacht, dass ich dann vielleicht da das große Aha-Erlebnis erleben werde, weil da hatten wir ja auch alles dabei. Ne? Da hatten wir den Handel dabei und hatten Dienstleister des Handels dabei, aber da bin ich ja auch schon so verrückt geworden, weil ich einfach diesen Knoten nicht aus meinem Kopf rausbekommen habe. Aber was würdest du da machen? Also ich meine, welche Interessenlagen gibt's da und welche, also was ist da momentan? Also steckt da wirklich Substanz drin? Glaubst du, dass man damit was machen kann? Oder ist das gerade einfach nur Beraterspiel, die da gerade viel Geld mit verdienen, sowohl in Richtung Banken als auch in Richtung Handel? Und am Ende ist es eine gute Infrastruktur, wo möglicherweise auch bestimmt viele Parteien dran partizipieren und es auch nutzen werden. Aber es ist nicht das, was man sich momentan vorstellt. Was glaubst du?
Also, by the way, weil du sagst Partner, das ist ja der nächste Punkt. Das sind die weiteren, die dann das anfachen und sagen, das ist so. Ich habe vor irgendwie anderthalb Jahren oder so mit einem Payments-Partner von einer großen Beratung zusammengesessen beim Mittagessen und der sagte auch damals schon so, mit Instant Payment sorgen wir dafür, dass die Banken wieder ins Spiel kommen und PayPal weggeht. Und da habe ich beim Mittagessen laut gelacht, auch vielleicht ein bisschen zu laut, der war dann wirklich konsterniert und habe gesagt, der Instant Payment ist super, also wenn ich mal meine alte Strategierolle von PayPal aufsetze, besser geht's für PayPal gar nicht, einen weiteren Rail zu nutzen. Wie kann das sein? Das Problem ist, André, wenn ich mir die Infrastruktur anschaue der Vergangenheit, waren die technischen Frontends auf der Entwicklerseite, auf der Handelsseite, die waren immer bei den PSPs, es war nie bei den Banken, es war auch nie beim Händler. Und das Frontend, da sowohl Handel als auch Banken haben sich da bislang nie mit Ruhm bekleckert, gute Kundenfrontends und Payment zu bauen. Also man denke an die Mobile Payment Initiativen von erstmal von den Banken mit 3D Secure, man denke an die Mobile Payment Initiativen von den Händlern, Capital und wie hieß das andere da, Edeka und NettoPay, PostPay. Die waren ja alle jetzt nicht wirklich erfolgreich. Und Apple macht's vor. Und von daher, und PayPal macht's vor. Und von daher sind sie auf den Bereichen, wo sie eigentlich aktiv sein müssten, blind oder haben nicht so die Erfahrung, und das will ich auch gar nicht vorwerfen, weil es ist historisch einfach so, und gehen lieber in den Sweet Spot, wo sie sich auskennen, nämlich Processing, Autorisierung, Settlement etc., Fees. Und das ist, glaube ich, das Thema. Und ich meine, guck dir PayDirect an, so PayDirect zu machen, so schlecht war es einfach umgesetzt in den vielen wichtigen Themen, nämlich Händlerintegration, Frontends, Pricing, was jetzt natürlich mit Schmerzen versuchen zu lösen, aber den gleichen Fehler machen sie wieder in diesen Schemes im Moment.
Also, was würdest du denn tun? Also hättest du eine Idee, was du machen würdest? Also würdest du sagen, okay, also lass mal, wir können ja so ein bisschen so MFG mit freundlichen Grüßen spielen. Also es gibt momentan Tipps, es gibt Swift, es gibt Netz, es gibt irgendwie Bluecode, es gibt Hippos, es gibt irgendwie dann die alten Sachen Giropay, PayDirect, Quid, Yuna, was auch immer. Was ist denn gerade der richtige Weg? Oder muss man gerade einfach alles ausprobieren? Weil das ist ja das andere. Wir sagen ja auch immer, hey, probiert's, und wenn es nicht funktioniert, wirf weg. Probieren Sie gerade das Richtige oder verrennen Sie sich gerade und werfen möglicherweise auch nicht die richtigen Sachen in einen Pott und konzentrieren sich in die richtige Richtung? Was glaubst du? Was sollten Sie tun?
Also erstens probieren, absolut. Also deswegen Bluecode und Quid und Yuna und die ganzen Ident-Anbieter, die mit Payments kommen, also Verivi und Co., probieren, ausprobieren. Nicht so viel versprechen, weniger PR, mehr Produkt und mehr Piloten machen, um daraus zu lernen. Das ist aus meiner Sicht das Erste. Und das Zweite ist, in den Bereichen, wo man Infrastruktur schon längst hat, die dann nutzen. Also ich verstehe bis heute nicht, warum die Deutsche Bank diesen PSD2-Klon mit den Airlines macht, wo Giropay genau diese Integration in den Airlines schon längst hat. Und was ist ein Giropay? Giropay ist eine Integration in die Shop-Systeme und ist ein kleines Frontend, was man jederzeit austauschen kann, aber ist die Integration in die Shop-Systeme, in die Airline-Systeme etc. Und hinten dran läuft eine Expedit-Überweisung, ob das eine Sofortüberweisung, also eine Instant-Payment, nicht Sofortüberweisung, eine Instant-Payment-Überweisung, eine SEPA-Überweisung, gegebenenfalls eine SEPA-Lastschrift ist doch völlig egal. Aber da hat man da schon mal Infrastruktur gebaut, die man wunderbar weiterverwenden kann.
Und wo aber
man
die Deutsche auch, Bank war halt nie bei Giropay dabei.
Ja, und genau, das ist das Problem. Ausprobieren und machen und endlich die verdammte Politik sein lassen und sagen, es geht hier ums Geschäft und es geht nicht in die Politik. Und sie stehen ja alle mit dem Rücken zur Wand. Wahnsinnig viel Geld in PayDirect versenkt, wo man jetzt irgendwie versucht, das irgendwie zu lösen. Viel Geld und Zeit verloren, weil man Giropay aus der Politik heraus nicht gepusht hat. Jetzt macht man neue Initiativen und ja, das ist ja auch alles gut und neue Initiativen sollten sie auch machen, aber nicht das Rad achtmal neu erfinden. Warum hat man die Giropay-Integration für PayDirect nicht wiederverwendet? Warum hat man die Giropay-Integration für das Deutsche Bank PSD2-Projekt nicht gemacht? Oder selbst wenn es nicht Giropay ist, warum hat man jetzt nicht die PayDirect-Integration gemacht? Aber es wird jedes Mal wieder eine neue Schnittstelle und neue Integration gemacht. Und dann sagt der Handel natürlich, ja,
das kann ich auch nochmal, das mache ich nochmal selber, ne? Hippos oder jetzt die Adidas-Jungs, die auf der PEX waren, machen ja nochmal was Eigenes.
Genau. Und dann ist wieder eine neue Integration, da hält wieder irgendjemand die Hand auf. Und das ist halt das wo ich denke so, fokussiert euch in den wichtigen Bereichen und probiert aber aus und versucht nicht bei jedem Ausprobieren das Rad neu zu erfinden.
Lass mal kurz über unsere Sponsoren sprechen, bevor wir gleich nochmal auf die Interessenlagen möglicherweise von den verschiedenen Playern kommen. Smartsteuer.de war schon ein ganz guter Tipp, ne? Haben wir gerade am Anfang schon drüber gesprochen. Was machen die?
smartsteuer.de/fintech, Steuererstattung, Online-Steuereingabe, sowohl für B2C als auch B2B.
Genau, und mit dem smartsteuer.de/fintech kann man sich als B2B-Partner noch über die Integration eines Angebots in den Steuerberatungsprozess informieren.
Ja, zweiter Partner ist Mastercard. Die werden wir demnächst übrigens auch im Podcast haben. Und da mal ganz kurz hier der Mastercard-Werbespot.
Mastercard ist ein internationales Technologieunternehmen im Zahlungsverkehr. Mit einem schnellen Zahlungsabwicklungsnetzwerk verbindet Mastercard Kartenbesitzer, Banken, Händler, Regierungen und Unternehmen in über 210 Ländern und Gebieten. Die Produkte und Leistungen von Mastercard gestalten die alltäglichen Handelsgeschäfte für alle Beteiligten einfacher, sicherer und effizienter. Das gilt für Einkaufen und Reisen, ebenso wie für Unternehmensführung und die Verwaltung von Finanzen. Mehr als 2,3 Milliarden Master- und Maestro-Karten sind weltweit im Umlauf, mit denen in über 150 Währungen Zahlungen getätigt werden können.
Gut, ja. So, wie geht's weiter?
Jetzt haben wir darüber gesprochen, was da eigentlich sozusagen gerade alles passiert und welche Initiativen es gibt, ohne jetzt im Detail darauf eingegangen zu sein. Was glaubst du, welche Interessen haben die verschiedenen Parteien? Also lass doch mal drüber nachdenken, welche Parteien wir haben. Wir haben eine EZB, über die habe ich gerade schon ein bisschen gesprochen. Wir haben sowas wie eine deutsche Kreditwirtschaft. Wir haben einzelne Kreditinstitute. Wir haben solche Player wie Swift. Wir haben solche Player wie Mastercard, wie Visa. Wir haben solche Player wie Bluecode neu am Markt. Wir haben die Hippos mit dem Handel. Welche Interessen haben die ganzen Leute?
Wir haben doch die Berater, die überall schön mitberaten und teilweise auch nachplappern, um Aufträge zu bekommen, die nicht zu vergessen. Wir haben sehr, sehr, sehr unterschiedliche Interesseninfrastrukturen, die teilweise in der Politik teilweise auch komplett gegensätzlich sind. Da gibt es die Bewahrer, da gibt es die Innovatoren, da gibt es dann auch die Neutralen, wie ich kann mich erinnern, als Thiele von der Bundesbank zu Recht gesagt hat, liebe Leute, ihr habt irgendwie 8 Payment Schemes, mit 3 bis 2 nur 2, also nämlich PayDirect und Giropay. Verdammt nochmal, bündelt eure Kräfte im Wettbewerb, statt irgendwie 2 Payment Schemes da weiterlaufen zu lassen. Was dann von dem einen oder anderen als Töten von Giropay interpretiert wurde, vielleicht war es auch genau umgekehrt gemeint. Aber es ist im Moment ein Wust an Interessen. Und ich glaube, da können wir erstmal nichts anderes machen, als zuzugucken und zu schauen, welche von den verschiedenen Interessen sich dann mittelfristig mal durchsetzt.
Wenn wir mal auf Instant Payment, aber das wollten wir eigentlich sprechen, so als Schwerpunktthema. Wenn wir mal darauf gucken, es gab ja schon mal so eine Art Instant Payment Einführung in einem europäischen Land, möglicherweise bald zwar nicht mehr zur SEPA-Region und zur EU gehörend, aber in UK. Ne? Also dort war das Thema Online-Überweisung ja nie so ganz so stark wie in Deutschland. Aber dann hat man sich ja irgendwann zu Faster Payment entschlossen. Hat das aus deiner Sicht, nach deinem Wissen, irgendwas disruptiert oder irgendwas grundlegend verändert und vor allen Dingen da, wo wir gerade den ganzen Rumor hören, also am Point of Sale und dergleichen und im E-Commerce?
Also Instant Payment oder Faster Payment in UK war ein großer Erfolg. Es laufen sehr viele Volumen darüber. Hat Faster Payment in UK irgendwas an der Vormachtstellung der Karte geändert? Hat Faster Payment irgendwas an der Vormachtstellung von PayPal geändert? Nein. Also es hat die Marktanteile nicht verändert. Es hat den Zahlungsverkehr verändert, aber die Marktanteile nicht.
Ein genau. B2B-Thema vor allen Dingen, ne?
Genau.
Also das ist auch etwas, was ich bei Faster Payment oder bei Instant, um es den europäischen Begriff dafür wieder zu benutzen, ja auch total sehe. Ich sehe ja auch Use Cases. Ich sage ja auch gar nicht, dass Instant Payment totaler Quatsch ist, sondern es ist einfach nur eine Reaktion auf unsere Zeit. Also niemand erwartet, dass Zahlungen einen Tag dauern, schlimmer noch 2 Tage dauern. Alle Menschen erwarten mittlerweile, dass sie instant da sind. Also insofern ist das ja einfach nur eine Reaktion. Nur in den skalierenden Cases, über die gerade alle sprechen, haben wir halt schon lange Lösungen gefunden. Und das ist, glaube ich, irgendwie echt nochmal das Thema aufnehmen, wahrscheinlich das größte Thema, was man lösen müsste, dass man wirklich einen Massen-Need auch im Consumer Umfeld dafür findet. Und den sehe ich gerade nicht.
Ja, und weil du gerade eben B2B sagtest, da spricht natürlich das 15.000 Euro Limit bei Instant Payment dagegen, dass es ein wirklicher großer B2B-Case ist, weil halt viele Transaktionen mehr als 15.000 Euro sind. Und es gerade da dann schon wieder nicht funktioniert.
Echt? Ist das grundsätzlich vorgegeben oder ist es momentan für die erste Welle reduziert?
Auf das weiß ich nicht, ob das ein Hardcode-Ding ist oder nicht, aber im Moment ist es 15.000.
Okay. Siehst du, wenn man noch mal ganz kurz so Revue passiert, worüber wir bisher gesprochen haben, siehst du den politischen Willen gerade ganz stark, dass das einer der Treiber ist, dass das gerade so im Fokus steht und dass es möglicherweise einfach so ein Ding ist, was gar nicht abzuwenden ist, weil es gemacht werden muss europäisch?
Ja, also ich glaube, der politische Wille ist sehr sichtbar von allen Seiten, vom Handel, von den Handelsverbänden, von den Banken.
Ja, aber ich meine wirklich der echte politische Wille, also von.
Ach so, du meinst
ordnungspolitisch.
Den höre ich auch. Ich meine, dass die EZB das Thema anspricht, ist ja letztendlich auch ein Signal, da sitzen ja, also die es ansprechen, das sind ja auch ehemalige Politiker. Altmaier mit seiner europäischen Industriepolitik hat ja auch in die Richtung gesprochen, auch wenn er jetzt Zahlungsverkehr nicht direkt angesprochen hat. Ich sehe auch den politischen, also den rein politischen Willen. Ich sehe aber in dieser ganzen Politik der unterschiedlichen Interessen im Moment keine Lösung. Was siehst du die?
Nicht wirklich. Also die Lösung kann dann nur darin bestehen, dass man sich wirklich auf ein europäisches Unternehmen einigt, was so etwas wirklich dann zentral vorantreiben müsste. Also man müsste wirklich ein schlagkräftiges Unternehmen gründen dafür, weil lokal immer wieder Sachen voranzutreiben und da was auszuprobieren und dann irgendwann darauf zu hoffen, dass die Infrastruktur, also sind wir bei dem Thema, dann zu einem Game Change führt, das glaube ich halt auch nicht wirklich, sondern du musst dann, glaube ich, wirklich echt schlagkräftige Einheiten schaffen. Und leider ist sowas wie eine Kommission ja keine schlagkräftige Einheit, sondern es sind alles Arbeitsgruppen, die da irgendwie tagen und arbeiten. Das wird dafür nicht ausreichen. Und dann zu sagen, liebe Banken, macht mal, das würde dann auch nicht funktionieren. Also ich glaube, da muss man wirklich schlagkräftige Einheiten schaffen, wenn man das irgendwie hinbekommen möchte.
Ja, das Problem ist natürlich, und da sind wir natürlich jetzt in Europa, wir haben in Europa nie die besten Produkte und die besten Gesetze, sondern wir haben immer den Kompromiss, was ja auch eines der guten Elemente in Europa ist. Sonst hätte das eine oder andere Land, das sollten wir als Deutsche natürlich sofort an die Nase fassen, würde dann komplett Europa dominieren. In dem Bereich hilft aber ein mittelprächtiger Kompromiss nicht weiter, sondern da muss ein schlagkräftiges Produkt rauskommen. Mhm. Und das ist ein Problem. Und auf der anderen Seite ein anderes Problem ist, wenn ich mir politischen Wille anhöre und anschaue und aber das politische Agieren anschaue, widerspricht sich das. Und das war ja damals das Riesenproblem von Monnet und Payfair, dass auf der einen Seite natürlich auch politisch gewollt, inklusive einer veränderten Regulatorik, ein europäisches Payment-Scheme hätte aufgebaut werden sollen, gleichzeitig aber im Rahmen der PSD1 die Interchange so nach unten reguliert wurde, dass für die notwendigen Anfangsinvestitionen in der Regel kein Business Case da war. Und deswegen natürlich erst recht die amerikanischen Payment Schemes, die ihre Infrastruktur aufgebaut hatten, beziehungsweise in Europa zugekauft haben, zu anderen Zeiten, gar noch betoniert und manifestiert wurden, weil es de facto von einem Business Case unmöglich war, da ein alternatives Produkt neu zu bauen.
Also eigentlich, wenn man zwar High-Level ganz, ganz oben eingestiegen, High-Level eingestiegen, aber wenn man sich nochmal ganz kurz überlegt, was Instant Payment bedeuten könnte, dann ist es ja in der Tat eine neue Infrastruktur, die neben Mastercard und Visa Card plötzlich alle europäischen Banken connected, ne? Und damit ja durchaus eine Infrastruktur zur Verfügung stellen würde, die die Abhängigkeit auflösen würde, ne?
Ja, also die Infrastruktur ist da. Ja.
Genau, also nur damit man das einfach nochmal versteht, also auch für Leute, die möglicherweise gar nicht so ganz tief in dem Thema drin sind. Aber eigentlich baust du da gerade eine komplett neue Infrastruktur. Also eigentlich ist mal super. Aber das alleine reicht halt nicht. Ne? Und deshalb meine ich, dafür brauchst du halt dann auch eine schlagkräftige Einheit. Kannst du nochmal erklären, wo dein Problem bei Instant Payment im Konsumentenumfeld am Point of Sale zum Beispiel ist, damit Menschen auch verstehen, was eigentlich gerade die Herausforderung ist? Also du hast ja den Händler, du hast eine Kassenintegration, du hast den Endkunden, der eine Zahlung freigeben muss. Wie würde überhaupt im besten Fall ein Instant Payment am Point of Sale aussehen? Hast du dafür eine Vorstellung?
Also ich würde es mal anders drehen, bevor wir gleich negativ reden. Gestern habe ich bei eBay Kleinanzeigen einen antiken Schrank verkauft. Da kam der gute Mann vorbei und hat das alles bar gebracht. Jetzt war das noch ein Betrag, der einigermaßen okay ist, aber wenn ich ein Auto verkaufe und es dann nicht um ein paar hundert Euro geht, sondern um ein paar tausend oder ein paar zehntausend Euro, haben wir schon ein Problem. Aber da habe ich ein Auto, was ich dann sehe, was ich fühle, wo ich mich entscheide, dass ich das nehme und mit dem ich dann gleich wegfahre. Und da ist Instant Payment eine wunderbare Möglichkeit, dass das furchtbare Bargeldhandling, angefangen vom Abheben, über die Sicherheit der Übergabe und die Sicherheit dann wieder des Einzahlens, wunderbar ermöglicht ist, dass App to App ich per Instant dieses Auto bezahle. Wunderbare Geschichte. Ich habe das Auto vor mir, alles gut. Da ist auch Zeit kein wesentliches Thema, weil die Zeit geht dann eher drauf, erstmal das Auto anzuschauen.
Aber Jochen, mal ganz im Ernst, da bin ich ja auch völlig bei dir. Das meinte ich ja vorhin auch. Es gibt, glaube ich, wunderbare Use Cases für Instant Payment. Aber den Fall, den du gerade beschrieben hast, kein Edge Case?
Aber total, total. Also ich wollte jetzt erstmal positiv sein. Das ist genauso der Edge Case wie bei Verimi nach dem Motto, ich soll Verimi nutzen, für meinen Hund bei der Steuer anzumelden, was für ihn am Leben passiert.
Nee, es war glaube ich sogar auf Mallorca irgendwie.
Und in Mallorca ein Haus kaufen, was vielleicht genau einmal im Leben passiert. Wo ich damals den Podcast gehört habe, sehr lachen musste. Totaler Edge Case. Der Massencase ist natürlich in der Schlange beim Aldi und beim Lidl und beim Edeka das Einkaufen bei Otto und Zalando und Amazon. Und sowohl in den Schlangen bei Aldi, Lidl und Co. als auch bei Otto und Amazon habe ich als Endkunde im Vergleich zu diesem Autobeispiel einen riesen Nachteil. Weil was passiert, wenn ich bei Zalando die Ware geschickt bekomme und die Ware eben nicht passt? Was passiert, wenn ich bei Amazon Ware bestelle, die dann nicht original ist? Was passiert, wenn Beispiel Berlin und Germania pleite gehen? Dann habe ich bezahlt und muss mein Geld hinterherrennen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn ich beim Edeka und beim Lidl und beim Aldi an der Kasse stehe und will bezahlen, muss ich erstmal die App rausholen. Ich muss
in irgendeiner Weise. Wer würde denn im besten Fall an dieser Stelle die Zahlung überhaupt initiieren?
Genau. Das ist in dem Fall ist vermutlich eine Push-Zahlung. Das heißt, ich muss in irgendeiner Weise eine Indikation vom Kassensystem bekommen. Das ist ein Barcode oder ein NFC oder was auch immer. Also eine Indikation, das ist der Kassenbon. Und dann pushe ich die Zahlung von meiner App mit diesem Referenzcode auf das Bankkonto von, lass mal bei Edeka sprechen, bei Edeka. Edeka müsste dann eine Integration über die Bank haben, dass das eingehende Geld angekommen ist. Die Integration führt dann zum SAP-System, das letztendlich der Kunde gezahlt hat. Und dann geht eine Information ans Kassensystem, Bon geschlossen.
Und wie gebe ich die Zahlung frei als Kunde?
Und die Zahlung gibst du vermutlich im besten Fall mit einem Face-ID oder einem Touch-ID auf deinem Smartphone frei.
Aber in welcher App denn?
Das ist schon mal ein nächstes Thema. Ist es die Sparkassen-App oder ist es die Edeka-App oder ist es die Hippos-App? Ja, genau. So, und dann jetzt fangen die Details an. Wie lange braucht der ganze Prozess End-to-End mit Settlement? Weil ich ja eine Push-Transaktion habe, ohne dass ich vorab eine Vorautorisierung ans Kassensystem schicke und hintendran eben nicht warten muss, bis das SAP und das Bankkonto und lalalala gesettelt hat. Das ist das erste Thema. Das zweite Thema ist, warum soll ich die verdammte App von A, B oder C nutzen, wenn ich Apple Pay nutzen kann oder meine Karte einfach rausziehen kann? Wir wissen ja alle, wie erfolgreich die individuellen Apps im Payment bislang waren, nämlich nicht. Und dann möchte ich mich als der App-Betreiber mit Instant Payment auf eine dritte Authentifikation am POS verlassen, also sprich Face-ID oder Touch-ID, oder will ich gar meine eigene Authentifikation machen, weil die stärker ist. Ist aber dann die eigene Authentifikation benutzerfreundlich, ja oder nein? So, und das gilt am POS und das gilt online, und dann fängt es schon an. Also wenn man das End-to-End denkt, gibt es am Anfang und am Ende Riesenprobleme. Dazwischen, wo ich ein Instant Payment transferiere, alles gut. Aber gerade am Anfang und am Ende, das sind die Faktoren, wo dann so ein Produkt scheitert und stirbt oder wo ein Produkt fliegen kann.
Das heißt, die Infrastruktur, sind wir uns, glaube ich, auch schon immer einig gewesen, ist super. Aber momentan, die Produkte da oben drauf, die wir uns gerade denken können, sind eher Edge-Cases auf der einen Seite, wenn wir an uns denken im B2C-Umfeld, und im B2B-Umfeld natürlich eigentlich super. Momentan aber wahrscheinlich noch die Herausforderung von den 15.000 Euro, wo wir nicht genau wissen, ob sie jetzt wirklich für immer oder auch überall gelten. Aber da sehen wir dann eher einen Instant-Payment-Fall. Aber in den Cases, die Masse machen und gegen, wo man gerade versucht, Instant-Payment zu positionieren, als Alternative zu PayPal, zu Mastercard, zu Visa Card, können wir uns gerade nicht wirklich einen großen Einsatz vorstellen. Ne? Also ich glaube, wir müssen das wahrscheinlich irgendwann mal mit jemandem besprechen, der diese Fantasie und diese Vision hat, die uns fehlt.
Ja, und der vielleicht an so einem Produkt baut. Ich meine, guck dir Blue Code an. Blue Code ist das Frontend, ob ich das jetzt installiere oder nutze, ist eine andere Geschichte, aber Bluecode hat zumindest das Frontend gebaut und das Backend ins Kassensystem. Dazwischen ist eine Lastschrift. Ob das jetzt eine Lastschrift ist oder Instant Payment, ist erstmal irrelevant, aber da hat jemand zumindest schon mal das eine und das andere gebaut. Wer hat es gebaut? Ein Startup. Warum sprechen wir darüber und warum spricht das Startup so gerne darüber? Weil das Startup natürlich hofft, dass die Bankeninfrastruktur mit der Blue-Code-Infrastruktur verschmolzen wird und es da einen schönen Exit-Kanal gibt. Auch total nachvollziehbar und würde ich, wenn ich bei Blue-Code wäre, ganz, ganz genauso positionieren.
Dann hast du schon mal mit Blue-Code bezahlt?
Ich habe ja bei der PEX diesen Blue-Code 50-Euro-Gutschein gehabt, habe sogar die App runtergeladen gehabt, wollte dann die 50 Euro redeemen. Dann stellte ich fest, dass der Gutschein irgendwie nur gefühlt 2 Wochen gültig war und schon abgelaufen war. Nein, noch nicht bezahlt.
Ich glaube, es gibt ja solche Aussagen wie im Fußballstadion, beim FC oder sowas, als zweite Liga gucke ich ja nicht. Und ich weiß nicht, also ich habe es bisher irgendwie noch nicht im Alltag sehen können irgendwo. Aber naja, also das heißt ja nicht, dass es nicht irgendwie erfolgreich ist, ganz im Gegenteil. Also die Kollegen machen ja scheinbar einen super Job. Bezahlt habe ich in der Tat noch nicht wirklich damit. Also mein Behavior hat es noch nicht beeinflusst.
Aber es ist halt eine von verschiedenen möglichen Puzzlestücken, die genau das liefert, was wir kritisieren, nämlich das Frontend beim Kunden und das Backend beim Händler.
Mhm. Siehst du vielleicht, also du hast ja gerade schon mal die ID-Anbieter angesprochen, siehst du möglicherweise die in so einer Rolle, dass man dort Instant Payment zukünftig, weil ich dann auch eine gehärtete Identität habe, ich glaube, so sagt man das, ne? Dass das gepaart, also diese Identität gepaart mit einem Instant Payment zu smoothen Prozessen am Point of Sale führen könnte?
Ja, jein. Die Frage ist, will ich und muss ich und brauche ich überhaupt eine gehärtete Identität, um meinen Salat und meine Eier zu kaufen?
Das will ich damit nicht sagen. Also ich glaube, wo wir uns einig sind, dass eine gehärtete Identität in der digitalen Welt total sinnvoll ist und total Sinn macht und dass man wirklich in bestimmten Prozessen, in bestimmten Momenten mit seiner Identität, mit seinem Namen zahlen kann. Und wenn ich mich daran gewöhne und nicht nur zur Hundesteueranmeldung und zur Gewerbeanmeldung und sowas irgendwie das dann raushole, sondern das für mich einfach ein gelebter Alltag ist. Du erinnerst dich, ich glaube, unser erfolgreichster Podcast ist immer noch der über die ID-Schemes in den Nordics. Dort ist es ja normal geworden. Aber dass man das dann halt auch benutzt in der Verbindung mit Instant Payment und ich gebe die Zahlung dann wirklich ganz einfach frei, weil ich mit meinem, also ich denke halt laut, ne? Also ich fantasiere gerade, wenn du so willst, dass das vielleicht irgendwie ein Hebel sein könnte.
Ja, ich würde es ja andersrum sehen. Also ich beantrage jetzt ein neues Konto bei der Telekom, einen neuen Anschluss. Ich kaufe ein Lotto-Ticket. Ich bin das erste Mal bei Zalando und habe keine Lust, meine Adressdaten anzugeben. Da sind diese Payment oder perfekt, weil sie mir den Prozess abkürzen und vielleicht sogar die zweite, dritte Transaktion bei Zalando, weil ich eben dann nicht mehr mich nochmal einloggen muss, sondern die hinterlegten Zahlungspräferenzen und Adressdaten schon haben. Ergibt total Sinn. Und es gibt dann auch total Sinn, dass sie dann, wenn ich vorne komme mit einer Ident-Geschichte, hinten dran den Zahlungsverkehr abwickeln. Ist das aber ein Massencase? Fragezeichen. Ist das ein Case am POS? Garantiert nicht. Maximal Internet. Und von daher, auch da wird ja wieder Frontend anders gebaut und Backend anders gebaut und da ist Payment irgendwie dazwischen. Und das ist das, was ja im Moment so viel passiert. Da werden die gleichen und Juna nochmal im ganz anderen Kontext bei der Deutschen Bank, da werden ja auch immer Payment-Leute gesucht. Da werden von verschiedenen Seiten die Räder neu erfunden. Und das Interessante ist, warum, wenn wir über Infrastruktur reden, die Zahlung abwickelt, warum gibt es keinen Infrastrukturanbieter, der im Frontend als auch im Backend beim Händler da die Infrastruktur als Commodity anbietet, mit entsprechenden Mehrwerten? Da ist noch keiner drauf gekommen.
Also ist das sozusagen eine Produktchance?
Eine mögliche. Aber wenn morgen der Headhunter anruft und sagt, Herr Siegert, wir bauen Europay Austria, Europay, nicht Austria, Europay International nach, also sprich Eurocard und Maestro und Eurocheck, wollen Sie Head of Product oder CEO oder was auch immer von dem Laden werden, würde ich die Bahn in die Hände nehmen und anfangen zu rennen.
Und nicht in Richtung des neuen Büros, sondern weg, ja?
Ja, weg, genau. weil die Politik einfach immer viel zu groß ist und die Chancen scheitern viel zu groß im Vergleich zu den Anbietern, die das Kundenfrontend, nämlich Apple, Amazon, Google und wie sie alle heißen, die eigentlich die Mehrwerte liefern, die Kunden haben wollen, die das Ökosystem bieten, wo der Kunde 24 Stunden drin ist und total abhängig ist. Weil es heißt, gegen die einen Mehrwert generieren zu müssen und zu sollen. Und den sehe ich halt nicht. Oder siehst du ihn?
Nee, deshalb habe ich ja auch die ganze Zeit auf der PEX und heute, ich bin ja auch so nachdenklich, weil ich habe ja gerade gedacht, vielleicht finde ich den Hebel über Identitäten. Das macht mich manchmal wirklich sprachlos. Also auch, dass dann Politiker oder halt auch hohe EZB-Direktoren heißen sie, glaube ich, solche Sachen dann in den Markt posaunen, ohne dass man da wirklich dann auch zu Ende drüber nachgedacht hat. Also und deshalb denke ich immer so, ja, super, finde ich gut und europäisch denken und was Großes aus Europa bauen, das finde ich ja total großartig. Und dann denke ich darüber nach und denke so, wo ist denn die Lösung? Und ich suche echt immer noch den, der es mir erklärt. Also wirklich jetzt auch der Aufruf hier im Podcast, wer uns das erklären kann und wer uns da unterstützen kann, da möglicherweise auch das hehre Ziel, was wir ja wirklich beide auch total unterstützen, auch verständlicher zu machen und möglicherweise damit auch andere Leute aufzuklären, den würde ich gerne mal hier haben.
Ja, dann kommt noch ein ganz anderes Thema dazu, jetzt rund um Instant Payment, ja, Zwei-Faktor-Authentifikation.
Kurz angesprochen, Authentifikation. Also die Zahlung frei, ne? Also genau, die spannende Frage, 5 €.
Und dann bis jetzt kam ja diese Diskussion jetzt mit dem SEPA-Mandat, wo auf der einen Seite das Richtige gewünscht ist, aber auf der anderen Seite genauso wie damals mit der Reduzierung der Interchange, die natürlich aus Handelssicht sehr positiv war, ich möchte gar nicht negativ darstellen.
Wenn ich plötzlich dann irgendwelche komischen Card-Schemes, wenn nicht doch irgendwelche Scheme-Fees eingeführt worden wären, ne?
Die dann nachträglich von den Card-Schemes eingeführt wurden und dann letztendlich der Vorteil für den Handel nur temporär war, das stimmt. Aber Aber da kommen dann auf der einen Seite gute Dinge, auf der anderen Seite werden die guten Dinge wieder kaputt gemacht mit Vorschriften, die vielleicht auf einer Inselsicht sehr sinnvoll sind, aber im Gesamtkontext dann doch wieder mehr kaputt machen und einzelne Verfahren und Anbieter zementieren und andere darunter leiden lassen. Und das Hauptproblem, was ich in dieser ganzen Diskussion im Moment sehe, ist, es gibt sehr viele Wünsche und Hoffnungen und Forderungen, die aber immer aus der jeweils individuellen Sicht argumentieren und aus der jeweils individuellen Sicht sogar zu Recht gut argumentieren. Aber wenn ich dann die Gesamtbrille anschaue, also ich nicht nur aus Handelssicht argumentiere oder nicht nur aus Banksicht oder nicht nur aus politischer Sicht, sondern generell aus Kunden- und Prozesssicht argumentiere, dann fallen alle oder viele Punkte in sich zusammen und dann muss man sagen, ja, schön gewünscht, aber nicht gekonnt.
Klingt echt hart. Lass mal, bevor wir gleich zum Ende kommen, noch mal kurz über unsere Sponsoren sprechen. Das sind heute FinCompare, ne?
Ja, und Mastercard und smartsteuer.de/fintech.
smartsteuer.de/fintech. Jochen hat noch ein Problem mit dem Begriff Smartsteuer. Sag noch mal.
Smartsteuer.de. Jetzt aber auch gut.
Wie automatisiert FinCompare den Vergleich zwischen Finanzierungsanfragen und den Kriterien der Banken?
FinCompare nutzt einen selbstentwickelten Algorithmus, um die individuellen Finanzierungsanfragen mit den Kriterien der Finanzierer zu matchen. Wir leiten immer nur passende Finanzierungsanfragen an den richtigen Finanzierer weiter. Das erhöht die Abschlussquote, stellt die Qualität des Leads für die Bank sicher und beschleunigt den Prozess für den Kunden. Das Tolle hierbei ist, dass die Finanzierer selbst Zugriff auf die FinCompare-Plattform haben. Dadurch können sie selbstständig ihre Kriterien anpassen, die Finanzierungsanfragen untersuchen und mit dem Kunden kommunizieren. Um die weiteren Vorteile von FinCompare zu erfahren, besucht einfach www.fincompare.de.
Also, du hast ja gesagt, aus diesem ganzen Thema könnte man fast eine Serie machen. Glaube ich auch. Also ich glaube, man kann, ich habe ja vorhin diesen kleinen Rap, war es nicht, aber die Begriffe alle mal hochgeworfen, die alle hier relevant sind und eine Rolle spielen. Wahrscheinlich könnte man zu jedem von diesen Themen gemeinsam auch vielleicht mit Experten dann nochmal fast einen ganzen Podcast füllen. Wie würdest du weitermachen, um das Thema unseren Hörern nochmal näher zu bringen und möglicherweise sagt ja auch der eine oder andere, Quatsch, Jungs, ihr habt es nicht verstanden, der melde sich bitte. Was wäre für dich der nächste Schritt der Podcast-Serie zum Thema Instant Payment und europäische Zahlsysteme?
Also erstmal würde ich gerne jemand haben, der zumindest mal die Punkte, die wir hier, und es soll jetzt nicht Bashing sein und keine Kritik sein.
Sondern das versuche ich gerade auch immer zu relativieren. Ne?
Genau.
So als wenn wir das irgendwie alles total scheiße
finden. Alles scheiße finden, genau. Halt. Nee, super. Also genau. Aber wir gucken einfach aus, was für ein Problem wird gelöst. Wie ist der Kunde und wie ist der Prozess?
Nee, erstmal gibt es ein Problem.
Und gibt es überhaupt ein Problem, das zu lösen wird. Genau, ja, da hast du auch recht, genau. dass uns da vielleicht einfach mal jemand versucht, den Knoten im Kopf zu lösen. Und ich habe ja zumindest bei dem Otto Instant Payment Podcast ja mitbekommen, ja, es gibt tatsächlich Probleme und es gibt tatsächlich auch Lösungen, also beispielsweise im Rechnungskauf und im Bereich der Vorkasse. Das ist ja auch alles in Ordnung, aber das sind am Ende des Tages auch wieder Nischenthemen, wenn es darum geht, ich möchte eine Alternative zu Mastercard und Visa und PayPal auf europäischer Ebene haben. Dann kann es sein, dass ein Zahlverfahren auf der einen Seite irgendein Problem A löst, aber halt dann Problem B, C, D, E nicht löst. Also insofern würde ich gerne mal, wenn jemand sich berufen fühlt, hier gerne zu kommen und uns das mal zu erklären, wie man das holistisch löst, die Probleme, und wie, wo dann tatsächlich die Vorteile sind und nicht nur löst ein Problem von einer Partei in dieser großen Wertschöpfungskette und für die auch perfekt, aber zulasten der anderen Parteien, die in dieser Wertschöpfungskette sind. Und was ich auch gerne mal hätte, wir hatten es ja beim letzten Podcast schon mal gehabt, jemand aus der Politik oder von der BUBA oder EZB, die eher die politische Komponente und vor allem vielleicht den Einfluss uns mal klar darlegen könnten, weil Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass selbst wenn die Kollegen von den Sparkassen mit den Raiffeisenbanken und der DZ und der Commerzbank und der Deutschen Bank und der Postbank was zusammen machen, dass es dann funktioniert. Haben wir schon mal PayDirect gesehen. Wir haben es auf nationaler Ebene in der Schweiz gesehen. Wir haben es auf nationaler Ebene in Frankreich gesehen, dass es nicht funktioniert. Da tue ich mir schon schwer, dass es auf europäischer Ebene mit den Banken funktionieren soll, wenn es natürlich auf nationaler Ebene funktioniert. Und wie dann oder wieder die Rolle einer Aufsicht oder einer Zentralbank, die ja nichts anderes machen kann, als ein paar Stimulanzien zu setzen und vielleicht ein bisschen zu pieken, wie die das tatsächlich umsetzen wollen, die operativen Probleme, die lokalen Banken nicht gelöst bekommen.
Würde ich mir auch wünschen, aus der Politik mal jemanden dabei zu haben, also ordnungspolitisch jemanden mal zu hören, wie sie das sehen. Auf der einen Seite, warum der Wunsch so groß ist, kann man sich, glaube ich, relativ leicht beantworten, das Warum. Aber dann auch mal mit denen darüber zu diskutieren, wie denn. Und mir ist mir noch gerade eine Anekdote eingefallen zum Thema Faster Payment in UK. Das war ja lange Zeit ein Thema und das wurde ja dann erfolgreich, als man eine Firma da drauf gesetzt hat, die das umgesetzt hat. Ne? Das war damals Vocalink. Weißt du, was der Treppenwitz ist, ne?
Gekauft von Mastercard für 2 oder 4 Milliarden, keine Ahnung.
Beauftragt von den Kollegen Banken und jetzt hängt es dann doch wieder bei einem amerikanischen Unternehmen, ne?
Ja, aber das ist natürlich dann auch wieder das Hauptproblem, wenn es ein privat geführtes Unternehmen ist, was Vocalink war, was auch gut ist, weil sonst geben die nicht Gas, steckt natürlich dann auch private Investoren, Private Equity Investoren dahinter, die dann natürlich auch ein Exit-Szenario sehen wollen und es dann dem Verkaufen der meisten bietet. Und dann kommt natürlich dann auch jemand mit großen Interessen wie Mastercard, der dann den Laden wegschnappt. Das ist ein weiteres Dilemma, weil wenn ich jetzt dann ein nicht privat organisiertes Unternehmen nehme, also ein staatlich organisiertes Unternehmen, sind denn da dann die Interessen identisch fürs Management, für Produkt und für Vertrieb, ein kompetitives Produkt zu machen und unternehmerisch zu agieren? Wenn die denn nämlich nicht da sind, ist dann wieder auch ein Problem. Ein weiteres Dilemma.
Scheiße, dass wir heute nur über Dilemma, wie ist denn die Mehrzahl von Dilemma? Über Dilemmen, über Dilemmas, keine Ahnung. Eins reicht eigentlich schon meistens, ne? Also deshalb will man gar nicht eine Mehrzahl davon haben. Aber gefühlt sind es gerade viele an dieser Stelle. Echt doof.
Weißt du, ja, ist der Knoten im Kopf zum Thema Instant Payment und Europäisches Payment Scheme. Der schwieriger wird, je länger wir drüber nachdenken und härter, desto leichter wird.
Das wollte ich gerade sagen. Das wird aber gerade irgendwie nicht irgendwie zu einem Knoten, den ich irgendwie relativ leicht auflösen kann, sondern ich glaube, ich brauche irgendwie echt eine Mega-Schere oder sowas, um das Ding wieder aufzubekommen. Das geht ja irgendwie gar nicht. Und da zerstört man da viele Dinge, wenn man mit der Schere kommt. Jochen, weißt du, dass jetzt heute Weltfrauentag ist?
Ja.
Was hat denn das für dich? Also ich meine, außer dass in Berlin jetzt heute Feiertag ist und sich viele freuen. Was hat denn das für dich? Hat das irgendwie bei euch eine Bedeutung? Du hast ja auch zwei Frauen zu Hause.
Also die wissen das nicht. Die sind in Nordrhein-Westfalen.
Nein, das ist der Feiertag. Frauentag ist es ja schon irgendwie bewusst. Also
ja, gut, ich habe.
Du negierst das heute sozusagen.
Ich nehme das zur Kenntnis und ich versuche, meine Tochter zumindest, das war schon vor dem Weltfrauentag, so erziehen, dass sie auch Technik versteht und begeistert ist. Sie hat ein Kali-OP, für die das nicht kennen, bitte googeln, das erkläre ich jetzt nicht. Sie lernt Swift Playgrounds auf dem iPad, für die es nicht kennen, bitte googeln, also sie lernt programmieren. Sie ist super in Mathe und das fördere ich neben ihren weiblichen oder Mädchen-Hobbys, nämlich Ballett und Puppen, und gebe ihr beide Welten und dann soll sie entscheiden, was sie machen will. Habe mich heute Morgen allerdings tierisch aufgeregt, als ich ein Bild gesehen habe mit einem kleinen Mädchen mit einem Puppenwagen, nach der Mutter, wir sollten den Mädchen nicht die Puppen geben, sondern ihnen Programmieren beibringen. Das ist Quatsch. Die finden Puppen schön und jetzt da irgendwie zu sagen, sie sollen nicht mehr Puppen spielen, sondern programmieren lernen, ist völliger Humbug. Sie sollen beides machen und dann entscheiden, spiele ich langfristig lieber mit Puppen oder mit Computer? Ja, wie ist denn bei dir? Du hast ja nur Frauen zu Hause.
Wobei das ja eigentlich gar nicht sozusagen so der Hintergrund des Weltfrauentags ist, ne? Sondern ja. Nee, in der Tat war das heute Morgen und glaube ich auch im Laufe des Tages war das jetzt ein wenig Thema bei uns. Aber in der Tat ist es so, dass wir da, glaube ich, irgendwie auch sehr souveräne Ladies sozusagen im Entstehen haben, wo ich mir auch keine großen Sorgen mache, dass die nicht auf der einen Seite emanzipiert und auch selbstbewusst durchs Leben gehen, wenn das irgendwie auch ein Ziel von einem Weltfrauentag sein sollte, dass diese Rechte da und der Mindset gestärkt wird, dann würde ich sagen, dann haben wir das auch ganz gut hinbekommen. So in Sachen Technikaffinität hält sich das noch in Grenzen, also außer dass natürlich wie das Telefon allgegenwärtig ist. Aber in der Tat habe ich jetzt auch gerade diese Haber Programmierboxen angefangen zu abonnieren und werde am Wochenende mal wieder mit meiner Tochter, auch mit Swift, so ein paar Sachen machen. Und das ist mal ganz lustig, weil das eine Kombination aus haptischen Dingen ist. Also letztes Mal haben wir zum Beispiel mit Elektrodioden was gebaut und dann gleichzeitig danach programmiert. Und das macht echt Spaß. Also das mache ich mit ihr gemeinsam ein bisschen. Ich bin ja auch nicht der Techie.
Ja gut, das Programmieren ist ja auch nicht so dramatisch.
Nee, in der Tat. In der Tat. Jochen, war ein schöner Podcast und wir haben jetzt noch nicht so richtig gesagt, was wir als nächstes machen, außer dass wir gesagt haben, wir wollen mal Politiker dabei haben. Also der Aufruf steht, wer uns das erklären kann, der soll sich bitte mal melden und zu uns kommen, ne?
Ja, genau. Also bitte jetzt nicht, ich bin ein Berater und berate Instant Payment und will diese Plattform nutzen, um meine Beratungsfunktionalität hier.
Den hätte ich auch gerne hier.
Ja, doch. Nur das, da habe ich kein Interesse. Aber er soll bitte, wenn, dann soll er nachvollziehbar vielleicht im Vorgespräch den Knoten zumindest mal lockern und dann kommt er gerne rein. Aber nur durch Selbstveranstaltung
haben wir schon gehabt. Also wenn das jemand ist, also Jochen, ich glaube, der tut sich keinen Gefallen gerade bei unserem Pessimismus zu dem Thema.
Ja, also insofern bitte die kreativeren Berater.
Das wollte ich nur sagen. Jochen, schönes Wochenende. Ciao.
Danke, mach's gut.
Danke. Tschüss. An unsere Sponsoren nochmal ganz kurz. Smartsteuer, Fincompare, Mastercard. Tschüss.
Tschüss.